Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich spreche heute über das Thema Wohlstandsnihilismus und die Chancen seiner demokratischen Überwindung. Es geht mir bei dieser Sendung um die Folgen des nihilistischen Bewusstseins für unsere Kultur und um den Kampf der Demokratie gegen dieses nihilistische Bewusstsein. Wie Sie wissen, haben wir es in unserer Zeit mit verrückten Zeiten zu tun. Aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen sehr oft pessimistische bis destruktive Formulierungen über die Zukunft dieser Gesellschaft. Mir geht es heute darum, zu fragen, warum aus der Mitte dieser Gesellschaft, die doch im Wohlstand lebt, ein Bewusstsein entstanden ist, das immer wieder vom Abgrund spricht, wo wir doch in diesem großen und sich entwickelnden Wohlstand leben. Dabei möchte ich Sie auf die Rede einer Mutter hinweisen, die über die Zukunft ihrer Tochter Folgendes gesagt hat. Meine Tochter ist intelligent, bestens ausgebildet. Sie spricht drei Sprachen. Sie lebt nicht hier. Sie ist überall in der Welt unterwegs. Sie arbeitet in der digitalen Industrie. Dort entwirft sie Programme, die das Wissen ihrer Branche digital verfügbar machen. Und da muss sie schon erfahren, dass ihre eigenen Programme sie ersetzen. Ihre Arbeit wird zukünftig das Programm machen, das sie selbst programmiert hat. Damit macht sie sich doch über den Erfolg ihrer Arbeit selbst arbeitslos. Ist das nicht ein Irrweg? Führt das nicht dahin, dass unsere Kinder den Wohlstand nicht erhalten können, den wir jetzt haben? Sie werden absteigen und die Opfer ihres eigenen Erfolges werden. So spricht die Mutter über ihre Tochter und über die Zukunft ihrer Tochter. Die Täter wollen nicht Opfer sein, aber sie sind Täter und arbeiten mit in einem System, das ihnen von Tag zu Tag unheimlicher wird. Die Mutter spricht von einem Irrweg, auf dem wir alle unterwegs sind. Sie macht sich Sorgen um die Zukunft ihrer Tochter, die mitgenommen ist, die sich aber gleichzeitig ohnmächtig fühlt und nicht weiß, wie sie aus dieser Ohnmacht herauskommt. Alle sind sie unschuldig, gleichzeitig aber wissen sie, dass sie als gut bezahlte Informatiker Mitverursacher einer digitalen Welt sind, einer Wissensmaschine, die durch sie in diesen kulturellen Raum kommt. Wie ein ungebetener Gast steht diese Wissensmaschine und Wissensgesellschaft in unserer Welt und die digitalen Techniker sagen oder erleben das als ihr Schicksal. Nun fragt sich, warum gerade Techniker von einem Schicksal sprechen, wo doch der Schicksalsglaube eigentlich eine Sache ist für gläubige Menschen, für eine Zeit, die wir eigentlich längst hinter uns haben. Ein Gott, der ein Glück verursacht, eine Verantwortung, die durch ein Unglück kommt, das sind im Prinzip alles alte gesellschaftliche Denkmuster, die wir für veraltet halten. Warum greifen also gerade Wissenstechniker zu einem veralteten Schicksalstrick? Niemand weiß ja, woher das Schicksal kommt, und das ist vielleicht der Weg oder der Weg in die Ausrede. Vom Ich wandern dann die Techniker sehr schnell in das Mann. Und Mann ist dann im großen System der ganz Kleine und kann die kleine Ohnmacht leben. Man kann bedauert werden und ist in dieser Selbstreduktion plötzlich das Tätersein losgeworden und hat ein Opfersein für sich konstruiert. Für diese kleinen Täter ist das Dasein als Opfer attraktiv. Warum? Weil es den Verursacher in einen verschämten Verursacher verwandelt, weil man in dem Mann plötzlich niemand ist, weil man als dieser Niemand der Arme sein darf, der schwach ist und der seine Täterschaft verdrängen kann. Man braucht keine Verantwortung mehr übernehmen, weil man ja als ohnmächtiger Täter, und das ist der Trick dieser Selbstlüge, nicht mehr mittätig ist. Man ist die Verantwortung losgeworden und schlüpft sozusagen über diesen unheimlichen Automatismus der Technik in den alten Schicksalsglauben. Der hat aber eine Schattenseite, und das wissen wir seit Sophokles. Auf die Frage des Ödipus nach seiner Schuld antwortet Ödipus, fühlt sich schuldlos schuldig. Die technische Zivilisation wird seit jeher als ungeheure Realität verstanden, in der wir zwangsweise mitarbeiten müssen. Technik ist umwälzend. Sie tritt aber in alten Zeiten auf, als sei man durch einen Schicksalsglauben oder durch ein Schicksal in unsichtbare Übergänge des Lebens gezwungen, die dann die technische und kulturelle Zivilisation ausmachten. Aber gleichzeitig war das für alle Menschen zu allen Zeiten und vor allem im Beginn unserer Zivilisation und Kulturentwicklung in Griechenland für die Menschen unheimlich, was sie mit dieser Technik veranstalteten. Das heißt, die Antike bis heute zeigt uns ein Modell vom Menschen, in dem er als Opfer und Täter zwischen einer Ungeheuerlichkeit, die er hervorbringt, und einer Unheimlichkeit hin und her pendelt, durch die ihm die kulturellen Auswirkungen zukommen. Ich zitiere Sophokles: Viel ist ungeheuer, nichts ungeheuerer als der Mensch. Mit kluger Geschicklichkeit für die Kunst ohne Maß begabt, kommt heute er auf Schlimmes, auf Edles morgen. Diese Sätze über das Wesen des Menschen hat Sophokles im Anfang der Tragödie Antigone gesagt. Damit spricht er ein Grundproblem an, das alle Zeiten übergreift. Der Mensch erfindet eine technische Welt, sie ist ihm ungeheuer kraftvoll, positiv, aber gleichzeitig ist sie ihm unheimlich, weil sie ihm unter der Hand aus den Händen gerät. Das heißt, er zerstört sein Haus, sein Heim. Sophokles nennt das die existenzielle Problematik des Menschen, ohne allerdings diese Worte zu gebrauchen. Er weiß aber, dass es einen Weg zur Befreiung des Menschen gibt, und dieser Weg führt durch die Stadt. Die Stadt, damals Athen, als die größte Stadt der damaligen Zeit, war dem Menschen Schicksal und Problem zugleich. Sie half ihm, die Sorgen des Lebens zu meistern, ein gelingendes Leben zu entwickeln. Gleichzeitig zwang sie ihm aber ein System der Gesetze auf, die ihn vor den Gefahren zu schützen hatten, die durch ihn selbst hervorgerufen wurden. Dieses Problem, Selbstgesetzgebung, die kein Schicksal ist, und ein Schicksal, das ihm ein Geheimnis ist, ist nun das Problem, mit dem wir uns heute auch noch auseinandersetzen.
Eine Frage bitte. Was meinst du eigentlich mit Nihilismus in diesem Zusammenhang?
Wir müssen zuerst mit dem Phänomen des Nihilismus in unserer Kulturgeschichte uns auseinandersetzen. Da hast du ganz recht. Wie Sophokles gezeigt hat, gibt es dieses Thema Unheimlichkeit und Ungewissheit der Zukunft. Der Nihilismus hat also als Ausdruck für das Nichts, Nihil heißt also nicht der Zukunft, nicht Wissen der Zukunft, in den Abgrund sehen, und oft auch bei den Menschen, die diesen Nihilismus formuliert haben, vor allem eben war das Dostojewski in Russland, und dann später hat Nietzsche diesen Ausdruck für unsere Kultur übernommen. Das heißt für diese Theoretiker des Nihilismus, dass man in einem ausweglosen Abgrund, in einer abgründigen Situation steht. Tatsächlich hat der Nihilismus verschiedene Quellen und Ursachen und Wirkungsweisen vor allem. Die erste Tatsache oder Wirkungsweise ist, der Mensch ist sterblich. Wir leben mit Anfang und Ende, übertragen aber dieses Modell ganz einfach und falsch auf die nihilistische Kulturtheorie. Dann wird das Leben, des einzelnen Menschen mit dem Leben von Kultur und Zivilisation gleichgesetzt, was es aber nicht ist. Kulturen leben länger, Kulturen haben keinen biologischen Begriff, keinen Anfang, kein Anfang und Ende, sondern sie leben in einem zyklischen Auf und Ab. Wir aber übertragen sehr häufig unser persönliches Ableben mit dem Ableben der Kultur. Und das ist ganz falsch.
Und warum ist das geschehen?
Ja, das ist nun eine sehr gute Frage. Wenn wir auf die Kulturentwicklung zurückblicken, müssen wir sagen, dass es insbesondere alte intellektuelle Männer waren wie Platon und Nietzsche, die zudem noch kinderlos waren, die mit ihrer männlich-chauvinistischen Endzeitsfantasie das Ende unserer Kultur immer formuliert haben und ihre Fantasie auf diese Endzeitvorstellungen übertragen haben. Dabei hat Platon das katastrophalste Fehlermodell vom Kreislauf der Verfassungen produziert. Nach diesem Modell werden Kulturen wie Menschen geboren und sterben im Kreislauf wieder. Im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert haben dann Männer wie Oswald Spengler daraus die Theorie vom Untergang des Abendlandes gemacht. Danach sterben alte Kulturen wie China einen natürlichen Tod. Und wenn sie einmal gestorben sind, dann kommen sie nicht wieder. So ließe sich das Märchenende von den Gebrüdern Grimm auf diese Theorie übertragen. Wie in China heute ganz praktisch gezeigt wird, ist diese Kreislauf- und Sterbetheorie völlig unsinnig. Alte Kulturen kommen wieder, wie Indien und China zeigen. Und so muss man Grimm in diesem Fall umdichten und sagen, weil sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.
Lieber Xaver, ich möchte die Frage von der Orte noch ergänzen und fragen, wie kam es dann zu diesen Unsinnstheorien vom kulturellen Untergang? Und zweitens, warum haben sie ein so langes Leben?
Ja, das hat mit zwei Entwicklungen zu tun. Nämlich zunächst einmal machen wir spontan eine Gleichsetzung von persönlichem Ende mit dem Ende unserer persönlichen Kultur. Das ist ein einfacher Mechanismus, der aber eine Bestätigung findet in jedem Tag. Jeder Tag ist ein Tag, der endet und der neue ist ein Tag, den wir nicht kennen und den wir erfinden müssen. Das heißt, in unserem Bewusstsein spielt sich im Hintergrund ein Verständnis unserer Aktionen ab, von dem wir oder von denen wir nicht wissen, wie sie laufen werden. Normalerweise retten wir uns im Gang unserer Entwicklung über diese Ungewissheit und über das Unwissen hinweg, indem wir auf die Einrichtungen der Gesellschaft zurückgreifen, die unsere Seele dann beruhigen. Das eine ist die tägliche Routine des Lebens, in der wir leben. Man steht auf, geht in die Arbeit und macht sonst was alles aus Routine. Und weil es immer gut gegangen ist, läuft es ebenso weiter. Die zweite Einrichtung unserer Kultur besteht in der Ordnung der Gesellschaft. In ihren Regeln, die geben uns Halt und sind in der Menschenkultur als gesetzliche Ordnung erfunden worden. Die helfen von der Straßenverkehrsordnung bis zur Friedhofsordnung über die Brüche der Zeit hinweg. Und hier stoßen wir auf das Geheimnis dieser Ordnungen. Sie verwandeln nämlich normalerweise Brüche in Kontinuität. Und dieses Thema hilft uns über die Kluft des Lebens von Individuum und Sozialordnung hinweg. Erich Fromm hat es sehr schön in seiner Sozialpsychologie verstanden, darauf eine Antwort zu geben. Der Mensch will über die Abstürze des Lebens und über die Endzustände hinweg gehen und in seinem Leben weiterfahren, auch wenn er das nicht selbst macht. Tatsächlich ist dieses beteiligt sein, ohne Einsicht in den Gang der Kultur oder meiner Kulturentwicklung zu haben, ein großes Problem.
Fährt man also vorwärts in seinem Leben und blickt zurück in seine Erfahrung?
Das ist eine sehr gute Frage, ja. In der Tat, wir haben es mit einem Phänomen des Vorwärtsfahren müssens im Leben und des Zurückdenken wollens zu tun. Das heißt ganz praktisch, ganze Länder und Völker praktizieren diese Zeitenwende in der dritten Moderne als eine Doppelhaltung in ihrer Kultur. Man findet sich also in einer Twitter-Debatte und schaut vom Anfang einer Kulturgründung auf das Ende hin. So ist es in Amerika auch gewesen mit der amerikanischen Verfassung. Wir haben es dort mit den Federalists zu tun. Die haben eine Verfassung geschrieben in der Furcht, dass das Ende bald kommen wird. Das heißt, sie haben in die amerikanische Verfassung das Ende von Platons Kreislauftheorie hineingeschrieben, dass sie als die einzig schlüssige, für sie schlüssige Theorie vor Augen hatten. Dasselbe Thema erleben wir heute im Brexit in England, auch dort, wo es allerdings keine Verfassung gibt. Und wenn man dann ein Problem hat, dann greift man in ganz alte Texte zurück. Sie wissen ja, 1604 ist so ein Datum gewesen. Da hat man aufgeschrieben, dass man nicht zwei-, dreimal dieselbe Frage an das Parlament stellen darf und so weiter. Alle diese Verfassungsstrukturen gehen aber in der Tat auf Platons Kreislauftheorie zurück, vom Anfang und vom Ende unserer Kulturentwicklung. Und das eben ist falsch. Wenn wir das Bild eines großen Wagens verwenden, der, wenn er fährt, den Vorwärtsgang einlegen muss, so wollen viele gleichzeitig diesen Wagen wieder nach rückwärts fahren. Was passiert, wenn wir so etwas praktisch tun? Dann gibt es vom Getriebe her einen ungeheuren Krach. Das Getriebe bricht, Totalschaden, und der Wagen steht auf der Straße der Zeit und bleibt in der Geschichte liegen. Dieses Phänomen haben wir in der Tat im Augenblick.
Aber Xaver, warum machen die Bürger das mit? In ihrer Existenz muss es doch Ansätze für diesen Stillstandswunsch geben. Denn am Ende führt das ja zum Stillstand, oder?
Das ist richtig. Die Bürger geraten in bestimmten Wendezeiten der Kultur, immer wenn Kulturen wechseln, in eine Art Paniksituation, könnte man das sagen. Wir erleben heute den Übergang von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft. Das ist ein gewaltiger Wechsel für die Bürger. Das heißt, sie wissen nicht, wo der Wagen ihrer Kultur in Zukunft hinzulenken ist. Hier können wir auf die Erfahrungen der Verkehrspsychologen zurückgreifen. Die können uns da weiterhelfen. Bei der Untersuchung von Totalschäden auf Landstraßen mit Alleebäumen haben die nämlich festgestellt, dass die Fahrer den Totalschaden hätten verursachen können, wären sie nur links oder rechts am Baum vorbeigefahren. Das heißt, hätten sie sich die Freiheit genommen, in dem Fall in den Acker zu fahren oder in die Dunkelheit der Nacht, in ein offenes Feld, ein leeres Gelände, sie wären nicht schwer verletzt am Baum hängen geblieben und dort gescheitert. Warum aber straight away auf den Baum zufahren? Die Verkehrspsychologen haben dafür eine Erklärung gefunden. Der Baum gibt ihnen Halt. Er stoppt den falschen Unfallweg. Er verhindert das Hinaustragen aus der Kurve ins Ungewisse. Fatal. Die Fahrt gegen den Baum führt zu einem Gehaltenwerden. Man wird angehalten, aber es gibt einen Totalschaden. Und die Leute, die diese Unfälle überlebt haben, hat man dann gefragt und die haben genau bestätigt, was ich Ihnen jetzt gerade eben vorgetragen habe. Ihnen war die Fahrt gegen den Baum lieber als die Fahrt in die Freiheit des ungewissen Ackers, sozusagen. Diese personalpsychologische Verhaltensweise führt nun zu einer dritten Erklärung. und zwar zu der Erklärung über diesen Stillstandswunsch. Lieber nehmen manche Menschen den Totalschadensmechanismus in unserer Kultur in Kauf, als dass sie sich in die Freiheit begeben. Bürger folgen also fatalistischen Theorien des Verharrens, bleiben in einer falschen Endzeit stehen, die gibt ihnen aber den Halt. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein schreckliches Leben ohne Ende. Diese Ungewissheit beendet in der sozialpsychologischen Fehlhandlung sozusagen, und wenn das dann auch noch auf unsere Kultur übertragen wird, beendet einen positiven Weg. Lieber keine Weiterführung eines Ziels in einer Welt, in einer Zeit und in eine Welt hinein, die man nicht kennt. Und Sie alle kennen diesen Spruch, nach mir die Sündflut. Das fasst diese Haltung zusammen. Lieber ein Stopp jetzt als ein Weitergehen dann.
Das ist ja wohl ein fataler Mechanismus. Gibt es da einen heraus?
In einem solchen Fall geht man in Deutschland am besten auf Goethe zu. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, sagt er im Faust. Aber das stimmt natürlich in diesem Fall nicht. Es ist ein fataler Zukunftsmechanismus, der zur Ermordung der Zeit und der Geschichte führt. Wenn wir auf halbem Wege stehen bleiben, auf dem die Entwicklung eigentlich weitergehen müsste, wenn wir die Zukunft, die uns tagtäglich herausfordert, nicht ergreifen, dann stehen wir tatsächlich als armer Tor und sind so klug wie oft zuvor in den Sendungen von Anne Will. So war das auch gestern Abend. Da steht ein Mädchen namens K. hieß die, aus Dortmund und sagt den älteren Herrschaften, dass sie eine Zukunft wollen ohne dieses fatalistische Beeinschränken ihres Lebens. Dass Menschen, Jugendliche, für ihre Zukunft am Freitag demonstrieren gegen den Fatalismus der Erwachsenen, dass sie leben wollen, weil für sie ein Leben kein Ende ist mit 18 und 20 Jahren, weil sie, wie Borkenau das mal richtig ausgedrückt hat, einen Neuanfang machen wollen. Diese Jugendlichen können uns Vorbild sein, in der Tat, weil sie kein Endzeitdenken haben, weil sie sich davon verabschiedet haben und weil sie nicht wollen, dass nach mir die Sündflut kommt. Es ist also im Leben, in unserem kulturellen Leben zur Zeit, eine außerordentliche Auseinandersetzung zugange, eine Auseinandersetzung mit den Endzeittheoretikern und den Endzeitaposteln in unserer Kultur, die sie um jede Ecke finden. Die großen Untergangstheorien liegen alle falsch. Sie sind am Ende nur Schreckensbilder von Leuten, die die Kultur an den Baum fahren wollen, am Ende dann Totalschaden produzieren, wie die Diktaturen das gemacht haben. Wir müssen aus diesem Pessimismus einer alternden Gesellschaft heraus, die uns nur das Ende vererben will und an den Anfang wir müssen also an den Anfang gehen und mit den Jugendlichen, die heute am Freitag demonstrieren, für ihre Zukunft sagen, wir wollen ein gelingendes Leben.
Lieber Xaver, wie tauscht der Nihilismus heute in der Technik ihre Folgen und im sozialen System heute auf?
Wir sind eben auf dem Umweg über die Erklärung des neuzeitlichen Phänomens auf den alten Nihilismus gestoßen, der sich in unserer Technik tatsächlich darstellt. Wie ich am Anfang meines Vortrages schon gesagt habe, Sophokles, der Erste, der auf diese bittere, aber tatsächlich großartige Wahrheit gestoßen ist, wir sind Täter, die selbst sich zum Opfer machen, gleichzeitig aber nicht Opfer sein wollen. Das Rätsel dieses Wesens des Menschen offenbart sich in dem, was wir alle tagtäglich erleben. Wir entwickeln einen Fortschritt, der ein Rückschritt ist, und ein Rückschritt, der gleichzeitig ein Fortschritt sein kann und es tatsächlich auch ist, wenn wir die Wohlstandsentwicklung dieser Gesellschaft sehen, die allerdings ungleichmäßig und ungerecht verteilt ist. Der Satz von Sophokles ist insofern zeitlos gültig, weil er uns als Erfinder in eine Zeitenwende stellt. Der Mensch in der Stadt ist immer in die Hybris seines Lebens gestellt. Er entwickelt eine Technik, die kreativ ist, wie Schumpeter das gesagt hat, aber gleichzeitig auch eine kreative Zerstörung hervorbringt. Wir sind begeistert von der Arbeit, wir sind begeistert von den Entwicklungen des technischen Wandels, aber gleichzeitig müssen wir erleben, dass die fortschrittlichste Technik uns auch wiederum zu Opfern ihrer Entwicklung macht. Das heißt, das Positive einer Entwicklung kippt an bestimmten Stellen ins Negative und wir blicken dann in den Abgrund einer neuen Zeit, von der wir fasziniert sind, die gleichzeitig aber eine unheimlich abstoßende Macht für sehr viele Menschen ist, die sie ablehnen, weil eine Ökonomie dabei aufsteigt, die ihre Lebensgrundlagen zerstört. Seit jeher haben die Menschen versucht, diese Entwicklung oder dieser Entwicklung eine positive Dialektik abzugewinnen. Das heißt, sie haben versucht, die ungeheure Technik und Zivilisation gleichzeitig das ihnen unheimliche Sozialsystem kulturell zu bändigen und einen kulturellen Übergang in all diesen Entwicklungen zu sehen. Wir erleben das in den Erfindungen der Landwirtschaft. Die Fruchtfolge, die Viehzucht war beispielsweise eine Auswirkung oder die Verhinderung der Auslaugung der Böden durch Überweidung des Landes oder über Nutzung der Felder. Das hat man in der landwirtschaftlichen Revolution im Altertum schon gut hinbekommen, manchmal. Es gab allerdings auch Zeiten, in denen tatsächlich die Landwirtschaft sich selbst zerstört hat. In der Industrie haben wir das ähnliche Problem. Die Industrie hat eine ungeheure Produktivität entwickelt, mit Hilfe der fossilen Energie. Gleichzeitig aber ist der fossile Rohstoff und die Fließbandarbeit, die dabei benutzt worden ist, diese Entwicklung zu einer Übernutzung der Erde, das heißt unser ökologisches Problem, und eine Übernutzung des industriellen Menschen, und das heißt seine gesundheitliche Ausnutzung und Überlastung geführt.